begeben Sie sich mit uns vom Hermannplatz aus durch die Straßen des nördlichen Neukölln auf Spurensuche nach jüdischem Geschäftsleben, das hier in den 1920er und 1930er Jahren selbstverständlicher Teil des öffentlichen Lebens war. Der Hermannplatz ist in der Führung Anfangs- und auch Endpunkt. Sollten Sie sich für den Rundgang entscheiden, kommen Sie hier am Schluss wieder an. Zu Ihrer Orientierung finden Sie auf dem Flyer eine Übersichtskarte. Stellvertretend für viele andere möchten wir an einzelne jüdische Unternehmerinnen und Unternehmer erinnern, die einst in Neukölln zu Hause waren und die Gegend durch ihre Geschäfte und als Nachbarn mitprägten. Oft gibt es kaum noch Spuren, die an diese Menschen erinnern. Ihr Verschwinden markiert einen Verlust, der bis heute nachwirkt. Berlin in den 1930er Jahren war die Metropole, in der mit ca. 160.000 Menschen die größte jüdische Gemeinde des damaligen Deutschen Reiches angesiedelt war. Diese Gemeinschaft war allerdings keine homogene Gruppe. So existierten beispielsweise neben jüdischen Familien, die seit Jahrhunderten in Deutschland lebten, Menschen jüdischen Glaubens, die aus Russland oder Polen eingewandert waren. Wer ist ein Jude? Was ist jüdisch? Es ist wichtig, zwischen Selbst- und Fremddefinition zu unterscheiden. So waren manche Menschen jüdischen Glaubens in Verbänden organisiert, zum Beispiel im Verein jüdischer Handwerker oder in der jüdischen Gemeinde, und bekannten sich damit offen zu ihrem Glauben. Die Nationalsozialisten hingegen definierten Jüdischsein nach rassistischen Kriterien. Jüdisch meint also in diesem Zusammenhang immer als jüdisch verfolgt. Im damaligen Berlin, das ein wichtiger Wirtschaftsstandort war, hatten zu Beginn der 1930er Jahre insgesamt etwa 50.000 jüdische Unternehmen ihren Sitz. Es stellt sich die Frage, wie und wann ein Unternehmen als jüdisch betrachtet wurde, denn das war in etlichen Fällen nicht eindeutig und nicht von außen erkennbar. Neukölln, heute ein Bezirk mit 307.000 Einwohnern aus über 160 Nationen und Ethnien, war eigenständige Stadt und hatte bis 1912 den Namen Rixdorf. Diese war weit über ihre Grenzen hinaus bekannt als Amüsierviertel der kleinen Leute. Bekannt durch den Gassenhauer "In Rixdorf ist Musike".
Auf den Sonntag freu ich mir, Jahren geht es raus zu ihr, Feste mit vergnügtem Sinn, Pferde muss nach Rixdorf hin, dort erwartet Rieke mir, ohne Rieke kein Pläsier, Rieke, Rieke sind Rikake, die ist mir nicht die Papi.
1920 wurde die Stadt Teil Groß-Berlins und ist seither Berliner Bezirk. Zur Zeit der Weimarer Republik war Neukölln ein traditioneller Arbeiterbezirk und eine rote Hochburg. Der Hermannplatz wurde damals auch Potsdamer Platz des Südostens genannt. Er war Verkehrsknotenpunkt, an dem 15 Straßenbahn und 6 Buslinien verkehrten. Zu Beginn der 1930er Jahre lebten im Bezirk Neukölln insgesamt etwa 2.900 jüdische Menschen. Mit dem Erstarken der nationalsozialistischen Bewegung seit dem Ende der 1920er Jahre wurden auch jüdische Geschäfte in Neukölln immer mehr zum Angriffsziel. Antisemitismus war ein wachsendes Problem. Obwohl die SA im Arbeiterbezirk Neukölln einen schweren Stand hatte, gelang es ab Herbst 1932 zunehmend, den öffentlichen Raum zu besetzen. Aufmärsche fanden immer mit großer Unterstützung auswärtiger SA-Einheiten und unter Polizeischutz statt. Gleichzeitig waren die jüdischen Gewerbetreibenden bis zur Wahl Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 jedoch noch durch den Rechtsstaat vor Übergriffen geschützt. Professor Dr. Michael Wild, Historiker an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Der 30. Januar war kein Tag der Machtergreifung, sondern ein bestimmter Teil der alten herrschenden Eliten, sowohl politisch wie militärisch, haben ganz bewusst Hitler am 30. Januar die Macht übertragen, weil sie glaubten, damit die NSDAP als Massenbewegung einbinden zu können, also Hitler zu instrumentalisieren, was ein ein völlig falsches politisches Kalkül gewesen ist. Denn Hitlers Bedingung, in die Regierung einzutreten, war, dass baldmöglichst Neuwahlen stattfinden würden. Nicht, weil Hitler Demokrat war, sondern mit diesen Neuwahlen wollte er endgültig, am besten eine absolute Mehrheit der NSDAP, um dann ein Ermächtigungsgesetz verabschieden zu können, mit der die Regierung selbstständig, eigenständig Gesetze zu erlassen, also vom Parlament unabhängig wird. Das sollten die letzten Wahlen in Deutschland sein. Da waren sich auch Papen und Hitler völlig einig. Also für die Nationalsozialisten war Berlin der Inbegriff des Sündenbabels und der roten, verhassten Republik, Weimarer Republik. Ihre Hauptstadt blieb München. Dort sind sie entstanden. Dort hatten sie ihre erste große Hochburg. Aber man kam natürlich nicht dran vorbei, dass Berlin die Reichshauptstadt war. Und wenn man die dominierende Kraft, politische Kraft im Deutschen Reich werden wollte, musste man auch Berlin erobern. Und es war eben nicht von ungefähr, dass es nicht ein Münchner, sondern jemand aus dem Rheinland, Josef Goebbels, 1926 die Aufgabe bekam, dieses Berlin für die Nationalsozialisten zu erobern.
Um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht.
Am 1. April 1933 wurde von der NSDAP ein reichsweiter Boykott gegen jüdische Geschäfte sowie gegen jüdische Arztpraxen und Kanzleien veranstaltet.